Grüße euch zu einer weiteren Sendung von Nerd Alert, der einer der vielen Computersendungen auf dem FSK.
Aber einer der ersten.
Ja.
Und die einzige Nerd Alert Sendung, die es noch gibt im deutschen Rundfunk.
Wir haben den Rest aus dem Äther gefegt.
Ja.
Was wollen wir heute machen? Wir haben 2 Stunden Zeit, zu diesen entspannten, funkigen Beats, die wie immer unter Creative Commons stehen, wollen wir heute ein bisschen quatschen über die Republika. Die Republika, großes Event letzte Woche. Und warum WLAN auf großen Konferenzen fast nie funktioniert. Dazu haben wir 2 Studiogäste, Telefongäste, und die holen wir dann so nach und nach mal in die Sendung rein. Und zwischendurch werden wir noch ein bisschen was über den Document Freedom Day erzählen, und dann haben wir unseren Special Guest Plom Lom Pom auch aus der großen Hauptstadt Berlin zugeschaltet. Der erzählt uns was zu Internet-Memes und zu Futurism. Ja, können wir gespannt sein. Gerade das letzte Thema habe ich so ein bisschen vernachlässigt, habe ich gar nicht gesehen bei der Republika. Jetzt hören wir erst noch ein bisschen Musik und dann kommen wir gleich wieder. Water starts to fall. Music on my stereo tells me to dance. Look myself in the mirror, and I start to move. Cause baby, now I know that I was born to groove.
Yeah. Funky Alert. Und irgendjemand wollte April-Scherze erzählen.
Ja, jetzt habe ich auch ein Mikrofon. Ja, nee, ich meine, war ja erst vor kurzem gewesen, der 1. April. Und ich dachte mir, da könnten wir doch alle nochmal die schönsten Fundstücke im Web präsentieren. Also was ich besonders gut fand, war, ich habe mal wieder auf Pirate Bay die Suchmaschine genutzt und da war ja ein großer Banner, Warner Brothers liebt Pirate Bay. Und dann habe ich irgendwo eine Pressemeldung gesehen, dass Warner Brothers will Pirate Bay übernehmen. Sie sehen halt keine andere Chance mehr, ihre Filme noch zu vermarkten und wollen halt den besten Vermarkter, den sie im Internet gefunden haben, übernehmen. Und da habe ich eigentlich ganz herzlich drüber gelacht, weil wer die beiden kennt, weiß, dass das wahrscheinlich niemals passieren wird. Aber dann habe ich auch irgendwo gelesen, ich glaube, das war bei Nerd4 im Microblog, der hat sich gar nicht so gefreut über die April-Scherze.
Ich weiß nicht. Na, im Grunde kann man am 1. April nur noch seinen Feedreader abschalten, weil da kommt immer so viel Schrott rein und dann wird es irgendwie immer nochmal alles redented und retweeted.
Aber im Internet ist doch sowieso immer Schrott. Ich meine, das muss man doch sowieso ständig rausfiltern.
Ja, da hast du auch nicht ganz unrecht. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich werde mal eine Nachrichtensperre für mich an den Tag auferlegen. Vor allen Dingen das Problem ist ja, dass die durch die Zeitzonen dann teilweise die Scherze dann irgendwie viel später kommen, als du irgendwie denkst und dann wird das alles nochmal wiedergekäut.
Aber das bringt dir ja eigentlich auch nichts, wenn du in deinem RSS-Reader den Tag einfach den nicht anschmeißt. Am nächsten Tag hast du den Kram doch immer noch drin.
Ja, aber dann kann man auf gelesen setzen. Alles von gestern auf gelesen.
Also subjektiv habe ich auf jeden Fall auch den Eindruck, dass inzwischen jedes Medium, sei es Print oder Fernsehen wahrscheinlich weniger, aber Internet oder Printmedium inzwischen sich verpflichtet fühlt, am 1. April irgendeine Fake-Meldung reinzubauen. Also auch Zeitungen machen das ja inzwischen und so. Objektiv würde ich sagen, das ist mehr geworden oder ist mir früher noch nie aufgefallen und ich habe die Meldung einfach automatisch als wahr.
Tja, vielleicht verstehen die Leute jetzt mehr Spaß, ne? Also ich habe auch das Gefühl, dass es früher weniger war, aber vielleicht lassen wir uns jetzt auch viel mehr von Medien berieseln, als wir das früher gemacht haben.
Hattest du denn einen konkreten Zeitungsartikel, wo du gesagt hast, da bin ich jetzt drauf reingefallen?
Nö, ich hatte das jetzt gar nicht, groß Zeit gehabt zu lesen. Ich habe nur mitbekommen, dass es mehrere gab, also sozusagen metamäßig wurde dann irgendwie gesagt, da und da und ich habe die jetzt aber gar nicht selber gelesen, aber dann, das ist ja ein großer Volkssport immer für bestimmte Bevölkerungsteile, die April-Scherz-Artikel zu spotten. Und es freuen sich ja dann auch die Leute, die das so als Erster sozusagen haben. Gerade in diesem schnelllebigen Internet ist es ja dann sehr wichtig, einer der Ersten zu sein und zu sagen, oh, ich hab's gefunden.
Und also eine Sache, die ich, wo ich ansatzweise drüber lachen konnte, war, als Identica angekündigt hat, dass sie Twitter gekauft hätten und dass sie ihr Design schon mal angepasst haben.
Das gute Stichwort eigentlich, weil bei Twitter habe ich gelesen, dass die sich freuen, irgendwie von Google übernommen zu werden, weil sie irgendwie befürchtet haben, sie müssten irgendwie Geld machen mit ihrer Maschine. Und wenn Google die jetzt aufkauft, dann müssen sie sich darüber keine Gedanken mehr machen. Also Twitter und Identica haben sich da, glaube ich, gegenseitig ganz gut verarscht.
Habt ihr den Artikel gelesen, wo irgendjemand meinte, dass Twitter irgendwann Google ablösen wird als Suchmaschine?
Nee, war das jetzt ernst gemeint?
Das war ernst gemeint. Also vielleicht war es auch ein April-Scherz, weiß man in diesem Monat ja einfach nicht. Nee, da ging es halt darum, weil die halt sozusagen irgendwie, dass es ja viel zielgerichtere Information ist, diese. Also im Endeffekt, das war ein längerer Artikel, aber es ging im Endeffekt darum, dadurch, dass sie beobachten können, was die Leute gerade spannend finden und da auch viele Links ausgetauscht werden, sie sozusagen viel automatisch sozusagen eigentlich schon ein Filtersystem haben, was sozusagen irgendwie von diesem, Google arbeitet ja so einfach, der crawlt einfach durch und hat irgendwie so ein PageRank und versucht darüber zu sagen, was ist wirklich wichtig, was nicht. Während gesagt wurden, dass gerade solche Social Networks in dem Sinne, also es war jetzt nicht nur Twitter, es war als Beispiel, aber Social Networks eigentlich, wenn sie das vermarkten, also wenn sie das auswerten würden und dass sie dann viel, also dass sie dann eigentlich mehr die zukünftigen Suchmaschinen sein könnten irgendwie, weil das dann einfach viel, ob es wichtig ist oder nicht, weil du kannst ja natürlich an der, wie das sich wiederholt und wie viele Leute sich da was abrufen, natürlich viel besser irgendwie vermarkten.
Dann müssten sie eigentlich noch einen Schritt machen, die Tiny-URLs wieder zu Long-URLs umwandeln und dann hast du's.
Also ich fand den Artikel gar nicht so blöd. Also ich habe irgendwie jetzt gar nicht, würde jetzt gar nicht auch pauschal sagen, total blöde Idee, weil es, im Endeffekt war der Aufhänger, wie Twitter mal Geld verdienen will, was du meintest. Und da war sozusagen einer, der meinte, dass das sozusagen eine Möglichkeit wäre, wenn sie das weiter ausbauen und eine gute Suchmaske und das auswerten.
Was du da gerade sagst, da ist mir eine Sache aufgefallen. Ich habe nämlich bei der Sendungsbeschreibung unserer letzten Sendung habe ich gegoogelt und die ersten Treffer, die ich gefunden habe, waren meine eigenen Mikroblog-Einträge, die ich während der Sendung gemacht habe. Weil mir ist aufgefallen, dass Google diese Mikroblogging-Sachen ziemlich hochrankt. Und ich habe halt versucht, Links zu finden und habe meine eigenen Mikroblog-Sachen dabei gefunden, als ich bei Google diese Suchwörter eingegeben habe. Das hat mich doch sehr verwundert, dass ich so schnell so weit oben war bei Google.
Also das heißt ja im Endeffekt, dass Google auch auf den Trichter gekommen ist und sozusagen die Daten abgreift und einen hohen Stellenwert irgendwie sozusagen zuspricht, wenn die auf irgendwelche Blogging-Plattformen stattfinden.
Könnte ich mir das schon gut vorstellen.
Ist das dann der nächste Level von Search Engine Optimization, dass man seine Inhalte einmal hat und die dann auch immer noch alle twittern muss, damit die gefunden werden?
Das könnte dann darauf hinaus, wird vielleicht heute schon gemacht, wenn man so den Inhalt von manchen Social Networks anguckt.
Hier wird fleißig getippt. Was hast du denn für eine Tastatur?
Ja, ich habe mir extra eine Tastatur mitgebracht, die man nicht im Mikrofon hören kann. Letztes Mal habe ich immer das Klackern im Mikrofon gehört.
Beschreib die doch mal für die Hörer, was die so kann.
Ja, das ist so eine tolle Tastatur. Also ich habe diesen Film gesehen, das war, glaube ich, Stirb langsam 4. Da gab es doch diesen Hacker, der beschützt wurde, und der hatte auch immer so eine Wabbeltastatur dabei, die man sich in die Tasche steckt und dann einfach so auf den Tisch hinlegt und per USB reinsteckt. Also, und genau so eine Wabbeltastatur habe ich jetzt auch dabei.
Ist die Beschreibung, die ist eine
Silikon, ne?
Genau. Silikon, aus Silikon, flach, man kann sie aus dem Tisch ausrollen und tipp mal.
Und wenn ich wahrscheinlich da drauf tippe, kann man das nicht hören. Aber ich habe festgestellt, dass die Space-Taste ein bisschen langsam geht. Deswegen habe ich im Chat wahrscheinlich ein paar wenig Spaces drin. Aber
was sehr amüsant ist, das könnt ihr nicht sehen, ist, er hat noch ein kleines Netbook. Und ich glaube, die Tastatur von der Grundfläche ist größer als sein Gerät.
Doppelt so groß, ja.
Ja, aber dadurch, dass ich das aufrollen kann, das Teil, passt das alles wieder in die Jackentasche.
Dann mal zu tippen.
Genau, wie gesagt, ich werde wieder während der Sendung mitbloggen. Ich werde versuchen, alles mitzuschreiben. Wenn ihr wollt, könnt ihr auf Identica gucken. Dort gibt es eine Gruppe Nerd Alert und da werde ich halt fleißig während der Sendung reinschreiben. Im Moment geht das gerade nicht, weil ich so viele Fragen beantworten muss.
Aber alternativ gibt es auch noch folgende Seiten, nerdalert.de, und dort haben wir auch einen grandiosen Webchat.
Den du gerade zum ersten Mal gefunden hast.
Pain. Aber der funktioniert ganz gut. Entweder könnt ihr euch direkt per Java drauf connecten oder über das Webfrontend von Spq.
Geht das auch mit ICQ?
ICQ geht wahrscheinlich nicht, ne.
AOL?
AOL, nein.
Lass uns doch mal zu einem der Hauptthemen heute kommen.
Jetzt schon?
Ja, es sei denn, du hast noch was Wichtiges zu sagen.
Was, willst du schon wieder Musik spielen?
Nein. Wir können uns ja nicht immer gegenseitig oder dauernd foltern mit diesen 70er-Jahre-Soul-Funk. Das machen wir noch früh genug. Nee, aber ich muss ja sagen, ich bin sowas wie konferenzsüchtig, so ein bisschen. Ich gehe jetzt zu den...
Die Barcamp-Sucht oder was ist das?
Anonymen Konferenzbesuchern. Letzte Woche war die Republika zum dritten Mal. Jährlich stattfindende Veranstaltung, veranstaltet von Spreeblick und Netzpolitik.org. Und in Berlin. Na, sonst war das irgendwie mal in der Kalkscheune. Jetzt hatten sie wohl zum ersten Mal was Größeres gesucht, weil da mussten jetzt aufgrund des guten Vorverkaufs irgendwie 1600 Leute irgendwie untergebracht werden. Dann war es im Friedrichstadtpalast. Da finden sonst irgendwie mal so Musicals und ähnliches statt.
Also seichte Unterhaltung.
So ein großer, ja. Es war in dem Falle teilweise auch seicht, aber es war schön und groß. Man konnte sich irgendwie verlaufen. Irgendwie sah es von drinnen aus wie so ein bisschen wie eine Kirche, so mit bunten Fenstern und so. War auf jeden Fall irgendwie ganz schön. Großer Zuschauerraum, wo die Leute sich gut verteilt haben. Irgendwie sehr recht wenig Beinfreiheit, muss ich sagen, aber da leide ich irgendwie immer drunter. war eine spannende Veranstaltung, irgendwie auch einigermaßen bezahlbar. Wenn man frühzeitig gebucht hat, konnte man so einen Blogger-Tarif in Anspruch nehmen, dann kostet die Karte 40 Euro. Da muss ich sagen, bezahlt man ja schon für die Bahnfahrt mehr. Und reichhaltiges Programm. Na, wie gesagt, es war nur ein Tag Friedrichstadtpalast oder anderthalb Tage Friedrichstadtpalast gebucht. Und dann gab es praktisch irgendwie zig Panels gleichzeitig, wo es um Netzkultur ging, um
Privacy, Datenschutz, Blogging, Microblogging, auch Schrumpfblogging genannt, wie ich gelernt habe. Ich muss sagen, viele der Sachen haben eigentlich schon so immer mein Interesse, aber ich hatte irgendwie mal gar nicht das Bedürfnis, na, tatsächlich auch jeden Vortrag besuchen zu müssen, weil daran leidet dann so eine Konferenz, ähnlich wie unsere Sendung auch. Man weiß irgendwie nicht, mit welchem Niveau man irgendwie durchstarten soll. Soll man irgendwie jetzt so hardcore tief einsteigen oder soll man nochmal alles von vorne erklären? Also zwei große Namen von Leuten, die da aufgelaufen sind, war zum Beispiel Lawrence Lessig vom Creative Commons Projekt, der eigentlich schon vor längerer Zeit gesagt hat, er möchte sich jetzt nicht mehr um Creative Commons kümmern, sondern um Korruption.
Darf ich da einen Einwand bringen? Ja. Das ist doch der Lawrence Lessig, der ein Follower von dir ist, oder? War das nicht so?
Ist der Follower von mir?
Hast du, glaube ich, irgendwann
mal erzählt, ne? Kann sein. Ja, der hat bestimmt irgendeinen Autobot, Auto-Follower.
Achso, du meinst, das ist gar nicht so schwierig, den als Follower zu bekommen?
Nee, glaube ich nicht.
Okay.
Na, jedenfalls, wie gesagt, hat mich gewundert, dass der da aufgetaucht ist. Na, Lawrence Lessig ist halt so ein Vordenker von der Urheber- bzw. Copyright-Reform. Und ist bekannt unter anderem für seinen sehr lässigen und schnellen Vortragsweise bei Vorträgen.
Ist Lawrence Lessig nicht der auch Creative Commons gegründet hat?
Ja.
Also der ist auch einer der Gründungsmitglieder. Eine der wichtigsten Bewegungen, der wir die ganze Musik hier und bei uns in der Sendung
wurde erwähnt, Carsten. Nicht immer nur tippen, auch zuhören. Echt?
Das hörte sich eben so beiläufig an. Hat das wirklich gesagt?
Ja.
Okay, Entschuldigung.
Und der hat natürlich irgendwie auch nicht richtig was Neues erzählt. Aber die Spitze soll dann wohl gewesen sein, dass Jim Wales, auch Jimbo Wales genannt,
Mr. Wikipedia
erstmal erklärt hat, wie ein Wikipedia funktioniert, dass man da auch Sachen eintragen kann und so. Und das ist natürlich schon grenzwertig bei einer Veranstaltung, wo man von ausgehen kann, dass die meisten Leute irgendwie netzsüchtig sind und versuchen damit professionell umzugehen.
Also ich habe da einen bösen Kommentar gelesen, dass sie ihn nur eingeflogen haben, um der Konferenz so ein bisschen Internationalität zu verleihen, weil was er da gesagt hat, soll wohl doch relativ belanglos gewesen sein für die Konferenzteilnehmer.
Ja, also ich hätte trotzdem empfohlen, weil, wie gesagt, sein Vortragsstil ist recht abgefahren. Also der bombardiert einen fast mit jedem Wort, was er sagt, irgendwie mit einer neuen Folie. Und das ist schon ein Erlebnis. Aber wie gesagt, das sind halt die großen Namen und interessant sind dann ja auch die ganzen Themen drumherum, also wo es dann spezieller wird und vor allen Dingen das Socializing. Also einfach draußen rumstehen, Käffchen trinken, Bierchen trinken, Leute treffen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat oder die man vielleicht noch nie getroffen hat. Und das ist abgefahren. Was natürlich auch abgefahren wäre bei einer Konferenz, wo es um Netzinhalte geht, sowas wie ein Netz zur Verfügung zu haben. Und bei allen Nachbesprechungen, wo es jetzt um diese Konferenz ging, war immer eins Thema, wir haben kein WLAN. Wir haben kein WLAN. Warum funktioniert das WLAN nicht? Meine Daten tröpfeln hier rein. Und ein Höhepunkt war, dass ich tatsächlich mal eine Verbindung zum Access Point bekommen habe, aber ein Ping von 28 Sekunden hatte. Das muss man sich mal reinziehen.
Das hatten wir ja nicht mal, als wir früher noch hier Modem-Verbindung hatten oder so. Selbst da waren die Verbindungen besser, oder?
Also das weiß ich auch gar nicht, wie das geht. Weil in der Zwischenzeit muss das Paket doch längst verworfen worden sein.
Oder dreimal um den Erdball geschickt worden sein.
Ja, unglaublich. 28 Sekunden. Ich konnte leider nicht so schnell irgendwie einen Screenshot oder irgendwie was machen, weil ich fand es unglaublich.
Aber das heißt ja, dass bei dieser Konferenz, die sich um das Internet und gerade die jetzt wie neuen Techniken des Internets kümmert, keine Echtzeit-Blogging machbar war.
Ja,
also da ist der Bundestag weiter sozusagen.
Man hatte ausnahmsweise zwischendurch vielleicht mal Netz. Es gibt dann ja auch immer noch die Möglichkeit, per UMTS online zu gehen.
Ich hatte mir dann teilweise von einem großen Hersteller ein Gerät ausgeliehen, wo man am Tag irgendwie ein bisschen mit UMTS rummachen konnte. Eins dieser neuen, modernen Handys, den Namen will ich jetzt nicht nennen.
Recht. Wer bei dir im Mikroblog mitgelesen hat, weiß, worum es sich handelt.
Vielleicht.
Mich wundert das überhaupt, dass du überhaupt Mikro geblockt hast, wenn du so eine schlechte Verbindung hattest.
Ja.
Und ich meine, es gab ja doch relativ viele Einträge von Teilnehmern. Haben die das alle über diese neuen tollen Handys gemacht?
Die haben das dann alle, glaube ich, mit UMTS gemacht. Vielleicht hatten noch ein paar keine Probleme. Aber ich würde mal vorschlagen, wir spielen jetzt noch eine Runde Musik und dann holen wir gleich einen der Leute ans Telefon, die das WaveLAN da dort vor Ort organisiert haben. Und der kann uns dann ganz genau sagen, warum das alles irgendwie so schräg ist.
Okay. We'll be right back.
Ja, da sind wir wieder, Nerd Alert, und wir unterhalten uns heute über die Republika.
Und haben hier auch eine Nerd-Verstärkung bekommen. Nerd Murphy ist heute auch wieder mit dabei. Es stand etwas im Stau, habe ich gehört.
Ja, benutzt öffentliche Verkehrsmittel, wenn ihr könnt, es schont Umwelt und Nerven.
Tja, du meinst, die Rush-Hour ist schon wieder im Gange.
Die Rush-Hour ist in allen Richtungen im Gange. Wer jetzt im Auto sitzt und das hört, sollte jetzt das Auto stehen lassen.
Und lieber bei uns zu hören.
Kaffee trinken, uns zuhören, alles besser.
Alles klar. Ansonsten haben wir da irgendwelche Probleme, aber keine technischen.
Nö, keine wirklichen Probleme, außer dass die Leute, die dafür gesorgt haben, dass bei der Republika kein Wavelander zur Verfügung stand, jetzt auch nicht erreichbar sind.
Du meinst, die haben vielleicht auch nur VoIP über WLAN und das läuft gerade nicht?
Ja. Es kann mit Technikverliebtheit zu tun haben, es kann aber auch mit Orga zu tun haben. Ich kann es nicht genau sagen. Wir werden es auf jeden Fall gleich nochmal probieren, den guten Mann ranzubekommen und uns das dann nochmal genauer erklären zu lassen. Aber wir könnten auch in der Zwischenzeit nochmal grundsätzlich über WaveLAN und Probleme reden.
Oh ja, das ist ja genau unser Thema, ne? So viele Nerds hier und WaveLAN-Probleme.
Zumindest habe ich nämlich ein sehr spannendes Gespräch bei der Republika gehabt mit Jürgen von Freifunk. Und Freifunk ist ja die Organisation, die in Berlin ja so Community-WaveLAN zur Verfügung stellt, beziehungsweise wo man sich Software runterladen kann von Freifunk. Die haben so Firmware für Router, spielt man sich auf seinen Router. Da ist ein spezieller Routing-Daemon drauf, ULSR heißt der, oder so heißt das Routing-Protokoll. Und das ist ursprünglich entstanden, weil so in bestimmten Vierteln in Berlin nach der Wende kein Kupferkabel lag, sondern Glasfaserkabel. Ich glaube, die Telekom hat das damals irgendwie mit Subventionen gesponsert bekommen, Glasfaser zu verlegen. Aber letztendlich war es dann so, dass die Leute alle DSL haben wollten oder der DSL sich durchgesetzt hat. Und für DSL braucht man halt mehr oder weniger Kupferkabel.
Wobei die Tendenz ja jetzt wieder zu Glasfaser geht. Also vielleicht werden sie dann doch wieder ganz weit vorne irgendwann sein.
Ja, aber sie waren damals unheimlich weit zurück. Das habe ich auch mitbekommen. Die wollten alle DSL haben und haben es halt nicht bekommen. Ne?
Das waren dann so Viertel wie Friedrichshain zum Beispiel. Also alles, was irgendwie im Osten lag. Und deswegen gibt es eigentlich oder hat Freifunk ziemlich viel Zulauf bekommen damals. Gibt es heute immer noch. Da gibt es sehr schöne Visualisierungen, wie sehr Freifunk verteilt ist in den Vierteln. Ein paar tausend Knoten gibt es da.
Kann es eigentlich sein, dass es das auch in Hamburg gibt? Weil mir ist mal irgendwo ein WLAN-Freifunk aufgefallen.
Deutschlandweit. Ich glaube, das Problem mit diesen Karten ist natürlich, dass sie nicht immer besonders aktuell sind. Also, dass auch viele wieder nicht mehr aktiv sind. Also das Besondere muss man aber nochmal sagen.
Das sind Live-Karten. Also die können das natürlich irgendwie auch vermessen. Aber es gibt auch Freifunk in Hamburg, aber dies ist natürlich aufgrund der Geschichte irgendwie hier nicht so verbreitet. Grundsätzlich kann man sagen, dass Freifunk eine spannende Geschichte ist, um auch Viertel unter sich irgendwie einfach zu vernetzen. Während viele Leute einfach das so als Gateway ins Internet sehen und als eine kostengünstige Geschichte, um Internet überhaupt zu bekommen, muss man Freifunk eigentlich auch mal so sehen. So, super, wir haben hier ein lokales oder LAN im Viertel, wo wir uns unsere Daten austauschen können, wie auch immer sie aussehen. Und das finde ich einfach spannend. Und ich habe, wie gesagt, bei der Republika den Jürgen getroffen. Und nachdem wir am Anfang erst gar nicht wussten, worüber wir reden sollten, weil wir uns nicht kannten, stellte sich dann raus, dass er irgendwie Freifunk-Mitgründer ist. Und der meinte dann auf meinen Kommentar so, ja, das ist ja kein... dass das bei IFLA nicht funktioniert, dann meinte ich, ja, das kann ja auch hier nicht funktionieren.
Ich glaube, wir sollten nochmal irgendwie zu dem WLAN oder WLAN oder wie die verschiedenen Bezeichnungen sind, nochmal zu dem Freifunk gedacht. Das ist ein Mesh-Netzwerk, das ist, glaube ich, ja. Um das nochmal klar rauszuarbeiten. Genau. Der Unterschied zum Access Point, den man in vielen Firmen und Cafés und sowas hat, die eigentlich wirklich sozusagen primär dazu dienen, aus einem funkgebasierten Netzwerk in das Internet zu gelangen, ist ja genau, was du auch schon gesagt hast, das ist ein Mesh-Netzwerk sozusagen. Selbstorganisiertes Netzwerk hört sich blöd an. Aber sowas sozusagen, dass es nicht irgendwie übers Internet geht, sondern dass irgendwie mehrere, dass einfach, man vernetzt sich, man bildet so Blasen, die ineinander vernetzt sind. Ich weiß, mir fällt kein gutes Beispiel ein, wie man das. Also man bildet ein eigenes Netzwerk sozusagen über Luftstrecken. Und je mehr Leute mitmachen, desto vollständiger wird das Ganze. Und das verkompliziert natürlich auch dieses Ganze, was du meintest mit dem Routing und sowas, dass das halt eben vorher nicht so statisch klar ist, sondern. Man weiß ja gar nicht, wer jetzt im Moment gerade in der Nachbarschaft auch so ein Gerät hat. Und die handeln dann automatisch aus und können dann darüber auch Wege finden. Und da tut sich auch relativ viel in der Technik. Also da ist ja, glaube ich, aktuell ist dieses Batman-Protokoll, ne, glaube ich, relativ.
Genau, Batman ist das neueste Protokoll.
Aber das scheint, so wie ich das so am Rande mitkriege, ein sehr spannendes Feld noch zu sein, weil da noch sehr viel irgendwie im Fluss ist und man immer noch merkt, das kann man alles noch weiter optimieren. Aber das glaube ich, das nur mal zum Fall. Also das ist das, was du auch mit dem Bürgernetz meintest. Also sozusagen, je mehr Leute mitmachen, desto mehr baut man eigentlich ein ganz eigenes Netzwerk auf, was unabhängig von irgendeinem kommerziellen Anbieter oder von irgendeiner Behörde ist, sondern sozusagen von den Leuten selber getragen wird.
Die Frequenz, 2,4 Gigahertz, also Mikrowelle, Frequenz, ist halt irgendwie freigegeben zum Funken im Rahmen von der RecTP, also der Regulierungsbehörde. Und damit könnte man natürlich irgendwie noch ganz andere spannende Sachen machen, außer irgendwie nur seinen privaten Haushalt zu vernetzen, sondern sich irgendwie auch über die Straße zu vernetzen.
Brauche ich dafür eigentlich eine spezielle Karte oder geht das über meine WLAN-Karte ganz normal?
Das geht mit einer normalen WLAN-Karte. Wie gesagt, es ist ein Ad-Hoc-Netzwerk oder Ad-Hoc-Modus wird da benutzt. Und das Spezielle ist dann nur entweder das OLSR-Routing oder das Batman-Routing. Na jedenfalls, der Jürgen hatte mir dann erzählt, nachdem ich mich gewundert habe, wie das kann ja gar nicht funktionieren. Und da war mir auch erstmal so klar, auf welcher Konferenz mit so vielen Teilnehmern auf so einem kleinen Punkt war ich eigentlich mal, wo WaveLAN funktioniert hat. Und ich glaube...
Das war Camp Hamburg.
Auf keiner. Ja, Barcamp Hamburg, war das so?
Barcamp Hamburg,
das zweite Barcamp.
Über Tage stabiles, perfektes, schnelles WLAN.
Also jetzt ja, wahrscheinlich weißt du, nicht auf so engen Raum, aber beim letzten CCC-Camp war es eigentlich auch nicht permanent, aber es war im Vergleich zu davor relativ nutzbar.
Aber da haben wir doch auch mal am Kabel gehangen.
Nee, da gab es aber ja auch irgendwie oben am Platz verteilt irgendwie WLAN, das konnte man auch nutzen.
Das war auch von Freifunk.
Ja, also ich würde ja auch nicht sagen, dass es gar nicht geht, aber vermutlich unter bestimmten Voraussetzungen, ganz viele Leute auch auf engen Raum, irgendwie vielleicht irgendwie noch verwinkelte Gebäude oder irgendwie sowas. Und der Jürgen meinte irgendwie so, ja, und denkt dran, das ist Mikrowelle. Der Mensch besteht aus Wasser. Mikrowelle ist eigentlich dafür da, dass es Wasser erwärmt. So. Das heißt, jeder Mensch ist natürlich auch irgendwie ein Hindernis für Mikrowelle. Und dann natürlich noch die Eigenheiten, wie WaveLAN grundsätzlich funktioniert, nämlich so mit Timeslots. Das heißt, dass da das ein Shared Medium ist, muss wenn einer sendet, na, alle anderen gerade mal müssen mal den Mund halten. So. Na, das heißt, die müssen sich untereinander organisieren. Einer sendet gerade und die anderen sind gerade alle still.
Dann ist der Mensch ja eigentlich ein Hindernis im doppelten Sinne für ein WLAN. Er stört die Strahlung und er behindert das WLAN beim Senden, sozusagen.
Wenn war das jetzt nicht gleichzeitig, was du gerade gesagt hast? Er stört die Strahlung? Oder habe ich jetzt...
Naja, also ich meine, ich habe ja schon gehört, dass Stahlwände ein WLAN stören, aber eine Menschenwand würde dann ja sozusagen auch ein WLAN stören. Zum einen, weil die ja wahrscheinlich teilnehmen wollen, zum anderen, weil sie die Strahlung halt blockieren.
Und haben wir jetzt eigentlich 11 Kanalbänder für WLAN oder 13 in Deutschland freigegeben? 13, ne? Das ist ja immer, dass man dann immer vorher gucken muss, irgendwie, es gibt, glaube ich, europäische Länder, wo nur 11 freigegeben. Das heißt also, dieses Spektrum, was wir da haben, nutzen können, ist erstmal unterteilt in 13 unterschiedliche Bänder. Und jetzt kann man natürlich ausrechnen, wie viele Leute wahrscheinlich maximal auf einem Band, wie viel das funktioniert. Da wäre jetzt unser Telefonpartner gut gewesen, wahrscheinlich. Weiß das einer von euch?
Bitte?
Jetzt, wenn man sich hier erstmal nur von diesen 13 Bändern auf ein Band konzentriert, wie viel dann noch sozusagen machbar chatten, sagen wir. Das liegt natürlich auch mal, wie viel Bandbreite du kriegst. Wie viele Leute wohl auf einem Band parallel arbeiten könnten.
Ja, das ist das wäre natürlich jetzt interessant gewesen, wenn Alex, unser Interviewpartner, da gewesen wäre. Ich schätze mal, das skaliert bis zu einem gewissen Punkt, ganz vernünftig.
Genau, die Bandbreite geht dann natürlich runter für jeden Einzelnen, aber es ist wahrscheinlich noch benutzbar und dann ist irgendwann.
Aber dann kommt es natürlich irgendwie darauf an, wie viele Access Points stellst du zur Verfügung, wie richtest du die aus, und das sind vermutlich auch alles Sachen, die so ein Organisator von so Funknetz auch gut organisieren kann, vor allen Dingen mit Erfahrung, und das würde ich ja mal behaupten, das können die Freifunkleute. Aber dann gibt es natürlich so ein paar Eckpunkte, wo es dann auch schwierig wird, und man das irgendwie alles nicht vorhersehen kann. Ich habe gerade mal in den Chat den Link vom Alex gepostet.
Du ruft alle an!
Wo er so angefangen hat, zu erzählen, was jetzt schiefgelaufen ist. Und ich hatte in einem anderen Blog schon darüber gelesen, keine Software ist perfekt. Apple hat wohl Anfang März ein Firmware-Patch rausgebracht für ihre WLAN-Karten. Und man weiß ja, dass gerade diese ganzen modernen Netzbewohner alle Apple verliebt sind. Das heißt, es dürfte wahrscheinlich gewesen sein, dass viele Leute mit ungepatchten oder Treibern für ihre Apple WLAN-Karten rumgelaufen sind, die nicht optimal abgestimmt waren. Und da das ja so ein Shared Medium ist, da muss nur einer rumrennen, der irgendwie dessen Treiber spinnt, der irgendwie sich als Access Point ausgibt, und er ist gar keiner oder ähnliches, und schon kann irgendwie drumherum alles gestört sein.
Da gab es ja vor vielen Jahren, als es losging, schon auch irgendwie Papers, die genau das so Denial of Services auf dem Medium zeigen. Du musst ja einfach nur wie bekloppt auf allen Frequenzen was raushauen. Und dann erinnert einen ja natürlich an so eine alte BNC-Verkabelung. Der einzige Unterschied, und den hätte ich gerne mal gewusst, hätte Alex vielleicht auch gewusst, beim BNC ist es ja auch dieses, wie heißt das, Collision Control CDMA, dieses Zugriffsmethode, dass du, man sendet was aus und guckt gleichzeitig, ob es auch irgendwie sauber rausgeht, und wenn nicht, weiß man hat eine Kollision mit irgendeinem anderen Teilnehmer.
Hat eigentlich
und
das nichts mit BNC zu tun, das ist Ethernet, worüber du gerade redest.
Ja, genau.
Ja, aber bei BNC war doch das Problem, dass irgendjemand das Kabel durchtrennt hat und dadurch den ganzen Strang lahm.
Das ist ein Problem gewesen, aber die hingen alle an einem Medium. Im Gegensatz zu so ein geswitchtes Netzwerk ist halt da die Sache, wenn zwei Karten gleichzeitig senden, kriegt der Empfänger gar nichts. Also kriegt schon was, aber nicht das, was er lesen will. Ja. Und das funktioniert ja da so, dass du hast einfach zufällig in irgendjemandem ausgesendet, hast gleichzeitig aber gelesen, was auf dem Kabel war. Und wenn du sahst, das war jetzt nicht das, was du ausgesendet hast, hast du eine bestimmte zufällige Zeitslot gewartet und das Ganze wieder versucht. Und bei WLAN ist das Interessante, dass so dieses Mitlesen nicht geht. Das heißt, irgendwie, da muss es ein bisschen anderes Verfahren geben, wie du dann rauskriegst, ich muss das wiederholen. Weiß ich aber auch nicht. Ich weiß nur, dass es anscheinend nicht machbar ist, dass du das irgendwie gleich wieder mitliest, ob das wirklich auf dem Medium so rausgegangen ist, wie du es haben wolltest. Also ob du der Alleinige bist, der das da rauskommt.
Also letztendlich sind diese Ethernet-Treiber so programmiert, dass sie eine zufällige Zeit warten. Also wenn sie eine Kollision feststellen.
Ja, es geht um die Collision Detection. Die scheint bei WLAN nicht genauso leicht zu funktionieren wie bei Ethernet.
Okay.
Bei den alten BNC, wo du ein Kabel hattest. Aber das war auch, wenn du Terminatoren nicht dran hattest, hattest du auch immer Spaß.
Das stimmt. Ich erinnere mich da noch an mein Studentennetzwerk. Ja.
Nun gut, die Erklärungen scheinen also zu sein, grundsätzlich ist WLAN nicht skaliert, nicht bis ins Unendliche. Es gibt Software, die irgendwie rumrennt, na, die nicht auf neuesten Stand ist und stören kann. Soweit ich weiß, mussten die auch die Geräte, die sie irgendwie neu angeschafft haben, erst nochmal alle irgendwie patchen. Und dann gibt es natürlich Sachen, die irgendwie immer passieren, na, bei so größeren Veranstaltungen, irgendwie Kommunikationsprobleme, fehlende Rücksprache, na, Informationen werden nicht weitergegeben. Aber da stecken wir jetzt nicht drin. Na, das, denke ich mal, passiert irgendwie auch immer. Na, da kann man irgendwie natürlich irgendwie nur in seinem Organisationskreis irgendwie na, fürs nächste Mal irgendwie sich besser wappnen, na, da stecken wir jetzt nicht drin. Aber das kann natürlich auch immer ein ganz na, schwerwiegende Fehlerquelle sein. Ja, und mich wundert es aber irgendwie grundsätzlich, dass das so ein großes Problem ist. Na, wie gesagt, Matthew sagt, beim Barcamp 2 hier in Hamburg gab es wenig Probleme. Ich habe bei den Experten vom...
Wie viele Leute waren? Ich meine, das ist ja dann auch nochmal ein Unterschied. Ist ja, das ungefähr, reden wir von der gleichen Leute? Anzahl, wenn du sagst?
Nein, es waren deutlich weniger, aber es war auch weniger. Ähnliche Fläche verteilt. Hm. Und es war auch ein Mesh-Netzwerk.
Mesh-Netzwerk? Mhm. Was mesht denn da?
Sie haben alle ihre APs zusammen gemescht, das ist außer wie ein AP, der überall rumhängt. Mhm. Du konntest also von jedem AP zu jedem roamen, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Das war schon sehr eindrucksvoll im Vergleich zu dem, was man sonst im Barcamp so kennt. Stabiles WLAN, hey.
Aber bei dem Berliner, na, war das dritte Barcamp oder so, bei der Telekom, da gab es ja auch die ganze Zeit Probleme.
Das war ein horrendes Desaster, ja.
Ja, und da würde ich mal auch behaupten, dass da na, Experten am Start waren. Offenbar. Warst du da nicht sogar derjenige, der irgendwie mit so einem Lokator rumgelaufen ist und versucht hat, na, den bösen Windows-Menschen zu finden, der
einen Access Point aufgemacht hat. Beacon, der alles andere überstrahlt hat, was aber eigentlich kein Windows-Rechner gewesen sein kann, das muss Absicht gewesen sein, aber ja. Und aber selbst als der weg war, hat es auch nicht viel besser funktioniert. Es war okay, aber es war nicht großartig.
Wie habt ihr den jetzt lokalisiert dann?
Er war einfach irgendwann weg, bevor man lokalisieren konnte. Okay. Wir haben irgendwelche Kreuzpaddungen versucht und Signalstärken. Naja.
Dann an seiner ESS-ID oder wonach habt ihr dann
die war random. Aber er war morgens dann der Einzige, der überhaupt gefunkt hat, diese Fake-AP.
Und dann haben wir schnell. Dadurch konntet ihr die Zeit nutzen, das dann versuchen über Triangulierung, nennen
wir
das,
glaube ich. Kreuzpeilung.
Matthew, kannst du uns sonst vielleicht nochmal Tipps geben? Was muss man beachten, wenn man so WLANs für so große Mengen aufbauen will? Wie kann man solche Probleme vermeiden? Also wie sie gerade auf der Republika passiert sind.
Also ich weiß nicht, was bei der Republika konkret falsch gelaufen ist, aber...
Du warst aber auch dabei, oder?
Ja, aber ich habe in weiser Voraussicht meinen UMTS-Stick eines ungenannten Mobilfunkanbieters mitgebracht und den auch konsequent benutzt, weil ich gar nicht erwartet habe, dass das Fehler funktioniert. Wie Alex auch richtig anmerkt, schon gleich ist es sehr, sehr schwer. Und ich wüsste auch jetzt nichts Konkretes. Natürlich hilft es, wenn man viele APs hat, dass die Leute, also auf vielen verschiedenen Kanälen auch viele verschiedene APs hat, dass der Raum gut ausgenutzt, dass nicht dauernd irgendwo einer im Weg steht oder irgendwelche Wände im Weg sind. Aber
und es gibt wahrscheinlich einfach wirklich eine Obergrenze bei WLAN,
wo es einfach... Also ein Shared Medium, klar. Ja,
wo es einfach nicht mehr funktioniert, wenn einfach zu viele sind, die teilnehmen wollen.
Aber ich könnte mir vorstellen, wenn nächstes Jahr die Leute alle ihre UMTS-Sticks mitbringen, weil sie unsere Sendung gehört haben, dass dann das Handynetzwerk wahrscheinlich zusammenbricht und das WLAN wieder wunderbar funktioniert, ne?
Dann haben wir wenigstens jemanden, den wir anschreien können. Ey, wir haben dafür bezahlt, warum geht der Mist nicht?
Ja, bei der Republik haben die doch auch Eintritt bezahlt, oder?
Ja, aber nicht für die Infrastruktur.
Okay, okay.
Sondern für die großartigen Speaker.
Und war denn das WLAN irgendwie gesponsert? Können wir das irgendjemanden anhängen, dass das nicht lief?
Die Frage ist ja,
wir wollen
wie gesagt, wenn das immer wieder auftaucht, na, dann scheint da ja auch irgendwie mit Erfahrungen nichts machbar zu sein, aber vielleicht mit komplett neuen Denkansätzen. Und na, die hatte dann der Jürgen von Freifunk auch nochmal erzählt, na, dass es, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Begriff jetzt richtig behalten habe, aber er nannte es irgendwie, glaube ich, kognitiv oder sowas, ein neuer Ansatz, um solche Funkproblematiken neu zu verteilen irgendwie. Wir kennen das ja alle, die Frequenzen in Deutschland und na, weltweit sind eigentlich irgendwie alle verteilt. Na, das heißt, ich kann nicht einfach auf irgendeiner Frequenz irgendwas funken. Teilweise ist das auch verboten, die Funkwellen überhaupt zu empfangen, sprich Polizeifunk und ähnliches. Es gibt ja ein Projekt namens
GNU Radio, wo es darum geht, grundsätzlich diesen ganzen Empfang und Sendevorgang von Funken in Software zu packen und nicht mehr in Hardware. Also wir haben jetzt ja irgendwie, was weiß ich, Radios, Handys, WLAN. Das heißt, dort ist alles fest verdrahtet, auf welcher Frequenz gefunkt wird und empfangen wird und sowas. Bei GNU Radio ist es halt so, man macht dort fast alles in Software, zum Beispiel die niedrigen Protokollebenen und auch die höheren. Das heißt, die gesamte Logik, die sich dann in einem Handy zum Beispiel befindet, wird in Software abgewickelt. Da gibt es auch vom Chaos Radio einen sehr schönen Podcast zu mit Harald Welte war das, glaube ich, der über GNU Radio gesprochen hat. Sehr interessant. Und das, was der Jürgen erwähnt hatte, dieses Cognitive Radio, habe ich so verstanden, dass man das praktisch nochmal erweitert, um je nach Anforderung, was ich machen will, verhält sich mein Gerät auch ganz unterschiedlich. Und zwar und um Umgehung der fest vergebenen Frequenzen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit anderen Leuten in einem Raum sitze und ganz viele Daten in kurzer Zeit übermitteln möchte, dann mache ich das in einem speziellen Funkraum, der dynamisch zugewiesen wird, der für kurze Zeit beansprucht wird, wo anderen auch signalisiert wird, bitte jetzt hier in diesem in diesem Frequenzbereich nichts machen, ist gleich wieder frei. Oder ich möchte Daten, ganz wenige Daten über ganz weite Strecken befördern. Da werden dann wieder ganz andere Frequenzen gefragt und mit ganz schwachem Signal würde das dann gesendet werden, wie dieses Radio Mondial zum Beispiel. Und das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Ansatz, dass man irgendwie sagt, so wie es heute grundsätzlich geregelt ist, ist es eigentlich blöd, wenn wir jetzt irgendwie so eine spezielle Anforderung haben mit ganz vielen Leuten, dann brauchen wir eigentlich nur in einem bestimmten Bereich viel mehr Frequenzen, die wir benutzen können. Und ja, das muss doch irgendwie möglich sein. Und klingt doch interessant, oder?
Außer, dass halt Frequenzen Mangelware sind.
Frequenzen sind Mangelware und jetzt wird ja auch demnächst wieder ein neuer Frequenzbereich versteigert von der Regierung. Finde die Regierung natürlich toll, weil da wieder irgendwie Millionen irgendwie reinkommen für Frequenzvergabe.
Ich glaube, die haben die aber auch nötig, weil die haben in letzter Zeit nur Millionen rausgehauen, ne?
Und das Interessante dabei ist, finde ich, dass das inzwischen, früher war das ja relativ klar, dann gab es entweder für die Mobilfunkleute Frequenzen oder für die Radio, Fernsehen und so. Und ich meine, jetzt zum Beispiel bei den jetzt kommenden, da hauen die sich ja alle drum. Ne? Also da denke ich mal, wird so GNU Radio am schlechtesten Karten haben, sich durchzusetzen, weil das sowohl ja irgendwie wie so Mobilfunkanbieter sind da sehr scharf drauf, aber auch wie Radio, Fernsehanbieter sind auf diese Frequenzen scharf. Also da ist wirklich im Moment Mangelware und alle wollen sie haben, um weitere Dienste anzubieten.
Zu dem, was Nerd 4 vorhin gesagt hat, da ist mir auch ein interessantes Projekt vom CCC aufgefallen. Und zwar haben die eine WLAN-Karte so umprogrammiert, dass sie damit Decktelefone ansprechen konnten. Und das war, glaube ich, für dieses Asterix-System ursprünglich gedacht. Und ein Nebeneffekt von diesem Projekt war aber, dass man damit zum Beispiel beim Decktelefon von seinem Nachbarn telefonieren konnte, weil das der Deckstandard hat halt relativ wenig Sicherheitsstandards, die sowas verhindern. Und das hatte dann irgendwie bei eBay zu so einem Run auf eine ganz spezielle WLAN-Karte ausgelöst. Aber das zeigt auch, wenn man sich halt mit den Geräten mehr beschäftigt, was man damit eigentlich machen kann. Und es wäre doch eigentlich eine schöne Sache, wenn man mit seinem Decktelefon halt durch die Stadt laufen kann und über freie Access Points halt telefonieren könnte. Aber da hätten die Handyhersteller wahrscheinlich was dagegen, wenn wir sowas machen würden.
Ja gut, es ist ja alles reguliert, die Frequenzen, und die Frage ist, selbst wenn man das jetzt dieses Konzept irgendwie aus oder entwickeln würde, tatsächlich irgendwie zeigen könnte, dass das irgendwie funktioniert, da wird man vermutlich irgendwie sehr schwer haben, die weltweiten Regularien von den Frequenzen irgendwie aufzubrechen.
Ich würde sagen, dafür haben die auch eine viel zu schwache Lobby, die Open-Source-Community, die GNU-Leute, um halt wirklich Regierungsvertreter davon zu überzeugen, Frequenzbänder für solche Projekte freizumachen.
Ja. Okay, manchmal scheint es ja irgendwie doch zu klappen. Man hat ja irgendwie, nachdem irgendwie jetzt die MPEG-3-Player irgendwie so populär geworden sind, irgendwie jetzt darf man ja sogar auf Radiofrequenzen funken. Diese Mini-FM-Stecker, die man an seinen...
Die sind legal inzwischen?
Die sind legal mittlerweile.
Ach nein, habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja. Ja, die haben aber eine Reichweite von 10 Metern.
10 Metern, ja.
Ja, ja, aber dennoch, das war ja immer verboten.
Ja, also seit anderthalb Jahren erlaubt.
Mhm. Und ja, also da müsste sich eigentlich mal was tun.
Gut, aber ich meine, das zu diesen, also auch in dem 2,4 Gigahertz oder 5 Gigahertz Bereich für WLAN, ist die Sendestärke ja auch reguliert. Also du darfst ja nicht irgendwie dir eine dicke, fette Antenne dahinsetzen, ne? Dann kriegst du auch Ärger. Das ist ja das, wenn du zum Beispiel gerade bei diesen ganzen offenen, also bei OpenWRT und DDWRT und wie diese ganzen alternativen Firmwares für deine WLAN-Router brauchen, da hast du ja die Möglichkeit sozusagen, also die Signalstärke zu regulieren und da kannst du leicht Probleme kriegen, wenn du das zu stark machst. Also theoretisch, ich weiß nicht, wie oft noch ein Postwagen durch die Gegend fährt und misst, aber das bleibt weiterhin. Also das ist jetzt nicht nur bei den Geräten, sondern du hast immer auch, welche Sendeleistung du dahinter raushauen darfst.
Ja, aber ich meine, wie hoch kannst du da gehen? Da kannst du vielleicht noch ein paar dB hoch oder so, nicht irgendwie enorm hoch. Also richtig,
ja, ist du die kannst Frage. Es ja nicht verzehnfachen. Jetzt also, das muss ich auch echt in meinem Studium nachkramen, ob das wirklich zusammenhängt oder ob du...
Naja, und wenn du das Ding in deinem Haus stehen hast und der Wagen fährt vorne auf der Straße, da ist dann noch die Dämpfung von der Wand dazwischen, ob die dich noch erwischen? Ich glaube nicht. Mit einem ganz normalen WLAN, WRT?
Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass du es höher stellen kannst, als es erlaubt ist. Also das ist mir, wie weit das jetzt irgendwie wirklich festgestellt werden kann, das weiß ich nicht.
Wollen wir mal eine Runde Musik spielen? Mhm. Dann haben wir auch gleich noch unseren unseren ersten Telefongast. Nochmal kurz zur Anmerkung, was wir eben für Musik gespielt hatten. Harches Soul war das, mit der Platte Pelota Funky.
Das wäre gar nicht aufgefangen, als das funky war.
Das war funky. Funky soulig. Und jetzt kommen die Morrid Stars.
Oh ja.
Shocking Rock Show. Yeah.
So, da haben wir jetzt den Christian Plom-Lom-Pom dran.
Hallo.
Hallo Christian. Plom-Lom-Pom, Futurist, Meme-Forscher, halb abgeloadet. Was habe ich vergessen? Identitäts- und Meme-Maschine. Haben wir dich dran?
Ja, aber ich höre euch ganz leise.
Ganz leise? Okay. Wie machen wir das denn?
Ja, kannst du nicht
mehr. Noch lauter.
Telefon nur aufdrehen, ne? Ja.
So. Sag nochmal was. Soll ich nochmal was sagen?
Jetzt höre ich dich schon besser.
Ja, wunderbar. Gut. Fühlst du dich angemessen vorgestellt?
Ich habe das ja nur zur Hälfte eben gehört, aber...
Dann mach das dann nochmal im Review.
Ja, herzlich willkommen, Plom-Lom-Pom, Identitäts- und